Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Diese Aussage von Jesus, ich bin der wahre Weinstock, die muss die Jünger eigentlich erstmal ziemlich aufgeschreckt haben. Weil das Selbstverständnis war, wir, Israel, ist der Weinstock Gottes. Der Weinstock stand als Symbol für das Volk Gottes. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das können wir nachlesen in den Psalmen. Bei verschiedenen Propheten finden wir dieses Bild. Der Weinstock war so ein bisschen was wie das Wappen oder das Wappentier Israels. So wie bei uns heute der Bundesadler. Ja? War es zur Zeit Jesu der Weinstock. Die historischen Quellen, wenn man da ein bisschen nachschaut, bei Josephus oder auch in den rabbinischen Schriften, die berichten, dass am Tempel ein riesiger goldener Weinstock angebracht war. Also an dem Tempel, den Herodes gebaut hat, nicht am Tempel Salomos, sondern an dem Tempel zur Zeit Jesu, den Herodes ja dann ja, renoviert und ziemlich aufgemotzt hat, um das mal so auszudrücken. Und reiche Juden stifteten goldene Trauben, um Teil davon zu sein. Und es war das sichtbare Zeichen für alle, wir sind Gottes Weinstock. Übertragen, wir sind Gottes Volk. Ja, als kleine Randbemerkung, das war der sogenannte Davidsstern, ja, was wir heute ganz viel mit Israel und Judentum verbinden, der bekommt tatsächlich erst im Mittelalter überhaupt eine Bedeutung. Ja, und wenn man nachguckt auf der Seite vom Zentralrat der Juden, in der Breite sogar erst im 17. Jahrhundert nach Christus. Ja, also zur Zeit Jesu hat er noch gar keine so große Rolle gespielt. Er war als Symbol bekannt, aber es war der Weinstock. Und zum Weinstock gehören bedeutete, zum Volk Gottes zu gehören. Das war Identität. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock. Das geht in das Selbstverständnis der Jünger hinein. Wie? Wir und unser Volk sind nicht das Zentrum von Gottes Denken. Ich habe mich schwer getan mit Vergleichen, aber so ein bisschen, das ist wie, wenn jemand sagt, zu mir sagt, was, du willst Deutscher sein? Du bist doch nicht Deutscher, nur weil es in deinem Ausweis steht. Deutscher bist du nur, mir ist wirklich jetzt nichts Besseres eingefallen, versteht es nicht falsch, wenn du groß, blond und blauäugig bist. Ja, das wird bei den Echten hier meist echt schwierig. Ja, also bei mir passt groß, blond. Also das soll angeblich dunkelblond sein, ich war mal hell. Blauäugig bin ich auch manchmal, aber nicht an der Augenfarbe. Also ich falle schon mal raus. Oder ein anderes Beispiel, das nicht so behaftet ist, ja, Deutsch bist du nur, wenn du im deutschsprachigen Raum wohnst oder sowas. Ja, das Problem ist, es greift jemand meine Identität an, mein Verständnis als Deutscher, weil das gehört zu meiner Identität, ob ich das will, wahrhaben will oder nicht. Und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, wenn ihr denkt, dass Israel der Weinstock ist, das Zentrum göttlichen Denkens, dann liegt ihr falsch, dann irrt ihr euch. Zentrum von Gottes Denken in der ganzen Menschheitsgeschichte bin ich. Ihr müsst größer denken. Ich bin der Weinstock. Die Reben sind die Menschen. Alle Menschen, wohlgemerkt. Komme ich gleich noch drauf. Und wer sind dann die, die abgeschnitten werden? Das sind alle die, die nicht an Jesus glauben. Sagt Jesus im Text, wer ohne mich lebt. Ja? Wenn du glaubst, kannst du nicht ohne Jesus leben, oder? Es gibt Abstufungen mit Sicherheit, aber ohne geht es nicht. Wer also an Jesus ablehnt, der wird abgeschnitten. Und wie es dann auch so schön heißt, das sind halt Bilder aus dem Weinberg. Ja, was macht man mit den Weinreben? Die verfeuerst du im Ofen, die trocken. Ja, dann schneidest du das trockene Holz raus. Das ist gutes Brennmaterial. Das Bild ist natürlich erst einmal gedacht innerhalb des Volkes Gottes, also Israel. Jesus der Weinstock, nicht Israel. Die Israeliten sind die Reben. Ja, und ist eins dieser Gleichnisse, ist immer so diese Revolution ausgelöst hätte. Hier sagt Jesus nur seinen Jüngern, wären Schriftgelehrte, Pharisäer dabei gewesen, hätten die das ganz schnell erkannt. Ja, der redet ja von uns. Hat ja Jesus in vielen Gleichnissen genau so verwendet. Und jetzt kommt, also wer Jesus nicht annimmt, der wird abgeschnitten. Das ist das Bild. Und jetzt kommt die Wende zu den Jüngern hin und sagt, wer mir aber folgt, der ist schon gereinigt. Ihr seid schon gute Reben. Wer Jesus annimmt oder angenommen hat, der ist rein. Jesus sagt das zwei Kapitel vorher zu Petrus bei der Fußwaschung. Fußwaschung ist ja hier in der Gemeinschaft bestens bekannt. Ich denke, ihr habt es so in etwa vor Augen. Jesus, die Jünger sitzen oder liegen da und Jesus wäscht ihnen die Füße und kommt dann irgendwann zum Petrus und der will nicht. Und dann gibt es da so ein Hin und Her, so eine Diskussion und dann irgendwann sagt der Petrus dann, ja, dann wasch mich halt ganz. Und dann sagt Jesus, du, beziehungsweise eigentlich redet alle Jünger an, ihr seid schon rein, weil ihr zu mir gehört. Man muss nur noch den täglichen Schmutz von den Füßen abwaschen. Es ist weitergedacht eben in die Gemeinde hinein, wer zu Jesus gehört, ist rein, denn er gehört dazu. Und da bleibt die Frage zum Text ja vielleicht noch offen, ja, und wer beschneidet, wer entscheidet, was abgeschnitten werden muss? Also wer zum Weinstock gehört oder nicht? Wer glaubt und wer nicht, es ist der Vater. Er wird uns hier vorgestellt als Weingärtner. Und das ist gut, wenn wir uns das klar machen. Nicht wir entscheiden, wer dazugehört zu Jesus und wer nicht, sondern der Vater. Das ist so ganz am Rande. Es ist also nicht die Frage, werden wir abgeschnitten und weggeworfen? Oder gar, wie wir dann durch Gott gereinigt werden. Es ist eh immer Obacht geboten, wie tief man dann in so ein Gleichnis einsteigt. Normalerweise hat ein Gleichnis einen Hauptgedanken und das ist hier nicht das Beschneiden und Rauswerfen. Und der Hauptgedanke ist, bleibt in mir. Und das ist der Gedanke des ganzen Abschnitts. Also man muss das wirklich am Stück mal durchlesen, Kapitel 13 bis 17. Und wer letzten Sonntag da war, Kapitel 21, ja, wo Jesus seinen Jünger zurück will, die eigentlich schon gedanklich auf dem Absprung sind. Hier ist das Hauptthema, sie vorzubereiten, dass sie nicht total kopflos weglaufen nach 3 Jahren gemeinsamer Zeit. Und Jesus hinter sich zu lassen. Ja, wenn man alles anschaut, der ganze Text ist eigentlich, mir fällt einfach kein besseres Wort ein. Jesus wiederholt gebetsmühlenartig in den ganzen Kapitel, habt keine Angst, haltet an mir fest. Es wird Schlimmes passieren, lasst euch nicht verwirren, habt keine Angst. Lasst euch nicht durcheinander bringen, das muss alles so kommen, habt keine Angst, haltet an mir fest. Es zieht sich durch Kapitel 14 bis 16 komplett durch. Und hier im heutigen Abschnitt, der dazwischen ist, geht es auch um diesen Gedanken. Bleibt bei mir, das ist das Zentrale, damit ihr nicht zu denen gehört, die abgeschnitten werden, weil sie eben nicht zu mir gehören. Ja, was zwischen Gründonnerstag und dem See Genezareth, beziehungsweise eigentlich ganz besonders an Karfreitag im Speziellen, das ist eigentlich die Chance auszusteigen aus dieser ganzen Jesus-Geschichte. Alles hinzuwerfen und Jesus den Rücken zu kehren, weil es war eine riesengroße Pleite. Aber Jesus möchte die Jünger bei sich behalten und so hat die Aussage, bleibt in mir, bleibt bei mir, einmal den direkten Bezug zur Situation damals. Aber dieses bleibt in mir und bringt gute Frucht gilt natürlich genauso auch uns heute. Bleibt in mir und bringt Frucht. Wenn ich das höre, was soll ich bringen? Ja, also Weinstock, hier die Reben, die Äste, da sollen Trauben dran wachsen. Wird komisch aussehen. Also ist die Frage, was ist eigentlich zunächst Frucht? Und da muss man, soweit ich das verstehe, von den Texten her gar nicht so weit denken. Weil zunächst einmal ist die Frucht der Glaube selbst. Und zwar das Vertrauen, dass Jesus es gut macht und als alles richtig ist und seinen Sinn hat. Ja, darauf will Jesus die Jünger vorbereiten. Leute, es muss alles so kommen, es muss alles so passieren. Brecht nicht in Panik aus. Die erste Frucht unserer Beziehung zu Jesus ist der Glaube, der an Jesus festhält. Und zwar trotz aller Widrigkeiten, trotz aller miserablen Umstände. Wir haben jetzt gerade vorher ein furchtbares Beispiel gehört, bei was mich bewegt. Genau so eine Situation. Ihr wisst, dass ich die Serie The Chosen liebe. Da gibt es kennen wir von der Bibel, den sogenannten kleinen Jakobus oder Jakobus der Jüngere. Das kommt immer ein bisschen auf die Übersetzung an. Also es gibt Jakobus, den Bruder von Johannes, und dann gibt es den anderen Jakobus. Und der wird im Film tatsächlich als körperbehindert dargestellt. Ja, der läuft immer mit seinem Stock rum und hinkt da durch die Gegend und ist deutlich langsamer als die anderen und versucht da irgendwie mitzuhalten. Und dann kommt die Situation, dass Jesus sagt, ich möchte meine Jünger, ich möchte euch aussenden, 2 und 2, ihr sollt das Reich Gottes predigen, alles den Leuten sagen, was ich euch gesagt habe, und ihr sollt Kranke heilen und Dämonen austreiben. Und dann trifft dieser kleine Jakobus hinterher Jesus und sagt, Jesus, wie soll das gehen? Ich bin doch die totale Lachnummer hier. Ich hinke hier durchs Leben, versuche irgendwie durchs Leben zu kommen und jetzt soll ich dein Reich predigen und noch Kranke heilen. Das nimmt mir doch keiner ab. Und da sagt Jesus, ich könnte dich auf der Stelle heilen. Wäre überhaupt kein Thema. Und dann hättest du eine tolle Geschichte zu erzählen. Aber diese Geschichte erzählen schon unzählige andere, die ich geheilt habe. Wenn du aber mir vertraust, obwohl ich dich nicht geheilt habe, was ist denn das für ein Zeugnis, dass du dennoch an mir festhältst und voller Freude meine Botschaft weitergibst? Du bist eben nicht wie jeder andere. Das ist ein Zeugnis für Hingabe. Festhalten in total widrigen Situationen. Glaube, das bedingungslose Vertrauen in schweren Lebenslagen, das ist Frucht, weil wir an Jesus bleiben. Wir singen nachher, nach der Predigt, das Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und da heißt es in Vers 4, ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich in Zeit und Ewigkeit. In Christus bleiben, an Jesus festhalten, egal was passiert. Es sind eigentlich dann Dinge, die weitergehen. Wir lesen im Galater 5 von den Persönlichkeiten, von den Dingen, die Gott in uns verändert. Dass eine gute Frucht des Glaubens ist. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und last but not least ist natürlich Frucht auch, dass andere durch unser Zeugnis anfangen, nach Jesus zu fragen und zum Glauben finden. Aber die zentrale erste Frucht ist der Glaube selbst, der aus unserer Beziehung mit Jesus herauswächst. Doch was ist Frucht, ist wie gesagt nicht die zentrale Frage des Textes. Die zentrale Frage ist, wie bleibe ich an Jesus? Du bist eine gute Rebe, sagt Jesus, weil du zu mir gehörst. Du bist rein vor Gott. Und es ist ganz klar zu sagen, wer Jesus angenommen hat, der gehört zu ihm. Und er ist reingewaschen durch das Blut Jesu am Kreuz von Karfreitag. Da braucht es nicht, das ist quasi die Generalreinigung, die braucht es nur einmal. Und dennoch sammelt sich manches in unserem Alltag an. Ja, weil ich nicht liebevoll reagiere, weil ich Fehler mache, die sich auf andere auswirken, weil ich nicht immer bei der Wahrheit bleibe oder weil ich über andere rede und das ist nichts Gutes und vieles mehr. Und das ist der Schmutz, der sich so ansammelt, die Sünden des Alltags. Jesus sagt zu Petrus, du bist rein. Ihr Jüngers, ihr seid rein, weil ihr zu mir gehört. Aber man muss täglich den Schmutz abwaschen. Ja, das tägliche, der tägliche Schmutz, wir werden ihn los, indem wir erkennen, bekennen und Vergebung annehmen. Ja, ein ganz wesentlicher Punkt mit dieses in Jesus bleiben. Je nach Sünde tun wir das vor Gott oder wir, wenn wir bewusst an jemanden schuldig geworden sind, dass wir auch die Person selbst um Vergebung bitten. Es ist notwendig, diesen Alltagsdreck abzugeben. Uns wächst das und verbaut uns die Sicht auf Jesus und auf das, was er gut heißt. Und wie er sagt, das Leben gelingt. Doch, und das finde ich sehr wichtig, oder ist eine generelle Aussage, nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Ja? Aber wenn wir den Schmutz und die Alltagssünden in unserem Leben lassen und ihnen Raum geben, werden wir keine Früchte bringen. Ja? Wir werden den Blick, ja, es wird manchmal als Mauer beschrieben, man kann es als Nebel beschreiben, es vernebelt uns den Blick auf Jesus und klemmt unsere Beziehung ab. Und da muss ich mich natürlich fragen, wie erlebe ich das eigentlich? Ist mir es ein Anliegen, diesen Alltagsschmutz aus meinem Leben zu bekommen? Damit Glaube nicht verkümmert und alles andere auch nicht. Das ist der erste Gedanke. Sünden aus dem Alltag bereinigen. Ein zweiter wichtiger Punkt. Wie kommt Jesus eigentlich in meinem Alltag vor? Also ist Jesus Herr meines Lebens und in meinen Entscheidungen? Oder ist Jesus eine Randfigur, die ich immer mal wieder hervorkrame, wenn ich sie brauche? Ist der Herr darüber, wie ich lebe und wie ich mein Leben gestalte? Und hier scheiden sich jetzt ganz oft die Geister, wie das auszusehen hat. Ja, es gibt die Sicht, als Christ lebe ich einfach nach den Geboten, die Gott gibt, weil er es fordert. Der Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort steht im Vordergrund. Und dann den Gegenpol, ich fühle mich von Gott geliebt und bin deswegen bestrebt, mich nach dem zu richten, was er für gut heißt. Ja, weil ich weiß, dass was er sagt, gut für mich ist. Ja, geht es mir um Gehorsam oder um liebevolle Beziehung? Es sind zwei Ansätze, zwei Lebensentwürfe, was das Glaubensleben betrifft. Dazwischen gibt es alles. Ist das eine besser, das andere schlechter? Ich denke nicht. Je länger ich mich mit solchen Fragen befasse, komme ich eigentlich zu dem Ergebnis. Es hat ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, was für ein Bild von Gott ich insgesamt in mir habe, was ich erlernt oder mir angeeignet habe. Die Bibel lässt uns da eine große Spanne. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Letztendlich zählt, gestalte ich mein Leben aus dem Glauben heraus und aus meiner Beziehung zu Jesus, egal wie die aussieht, wie gerade beschrieben, oder stehen meine persönlichen Wünsche und Vorstellungen im Vordergrund. Ja, worauf ich hier die Betonung lege, wie ich das lebe, das ist mir überlassen. Durch beides kann Jesus Frucht bringen. Jesus sagt nur, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Also die Frage, wie hänge ich denn am Weinstock? Ebenso werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das Kriterium ist also, was am Ende rauskommt. Glaubensstärke, die sichtbar ist. Ja, Veränderung, die der Geist in mir hervorbringt. Menschen, die zu Jesus finden. Und aus dem heraus stellt sich dann die letzte Frage, stellt sich mir persönlich die Frage, wie sehr bin ich bemüht, an Jesus zu bleiben? Und das ist die Frage, die uns aus diesem Text heraus in diese Woche begleiten sollte. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du sagst, du gibst uns solche Bilder wie den Weinstock. Und die Frage ist, ja, wie sind wir denn an dir? Wie sieht es in meinem Leben aus? Das ist die Frage, die du mir stellst. Herr Jesus Christus, lass uns da immer wieder drauf schauen. Wie sieht es aus in meinem Alltag, in meinem Leben? Wie lebe ich Beziehung zu dir? Und Herr Jesus Christus, hilf uns da zu erkennen, wo wir vorbeischießen, ja, wo wir aber nach unseren eigenen Ego und Wünschen leben und du eben nicht Herr in unserem Leben bist. Lass du uns da erkennen und hilf du uns zur Veränderung. Amen.